Schneemauer. Nehmt den Besen, kehrt die Schwelle, wir reiten jetzt auf.
Lorawelle, die Hälfte des Äthers.
Heidi Gärtner-Abendroth ist eine anerkannte Matriarchatsforscherin. Ihre Bücher wie Die Göttin und ihr Heros, Die tanzende Göttin, Für die Musen und Das Matriarchat I wurden vielfach gelesen und diskutiert. Nun erschien ihr neuestes Buch Matriarchat II, Stammesgesellschaften in Ostasien, Indonesien und Ozeanien. Ende Mai war Heidi Göttner-Abendroth in der Kulturfabrik Wetzikon. Sie erzählte auszugsweise aus ihrem neuen Buch. Da dieses Referat mit anschließender Diskussion unheimlich spannend und gehaltvoll war, werden wir es ohne musikalische Unterbrechung jedoch leicht gekürzt senden. Für diese Sendung verantwortlich sind Bea Schwitter und Milna. Heidi Göttner-Abendroth wird uns nun gleich selbst erzählen, worum es bei der Matriarchatsforschung eigentlich geht.
Es geht um nicht weniger als eine verlorene, verdrängte und vergessene Kulturepoche in der Menschheitsentwicklung wieder zu entdecken. Wie gesagt, in der Literatur gibt es dann manchmal so Hinweise auf irgendein matriarchales Völklein in Hinterindien. Das spricht uns ja nicht sehr an, also Hinterindien, das allerhinterste hintere Indien, das klingt dann sehr exotisch. Oder manchmal kommt in den Geschichtsbüchern ein Hinweis darauf, dass irgendwo zu einer bestimmten Zeit in Kreta während der minoischen Kultur Frauen eine wesentliche Rolle gespielt haben. So, bei diesen vereinzelten Hinweisen bleibt es in der Regel in der Literatur, wie gesagt, falls sie überhaupt vorkommen, und niemand kann etwas Angemessenes mit diesen Hinweisen anfangen. Wie denn auch? Sie stehen völlig vereinzelt, völlig isoliert, ein Zusammenhang dieser Gesellschaften wird nicht erklärt. Ihre Lebensweise steht wie ein unverstandener Brocken irgendwo in einem dicken Schinken über andere Kulturen. Und wir kriegen so den Eindruck, als ob es sich hier wirklich um eine sehr, sehr sonderbare einseitige Spitzfindigkeit handelt. Matriarchat, na vielleicht was für Ethnologen, Anthropologen, damit hat sich das. Der Rahmen der Matriarchatsforschung, den ich erarbeitet habe, ist ein anderer, der vielleicht euch unterdessen mittlerweile bekannte Johann Jakob Bachofen hat vor mehr als 100 Jahren die Matriarchatsforschung als Pionier begonnen. Er hat bereits darauf hingewiesen, dass es sich hier nicht um irgendwelche exotische oder vereinzelte Dinge handelt, sondern in der Tat um eine bestimmte Kulturepoche in der Menschheitsgeschichte, die aus Gründen späterer Patriarchatsentwicklung mit der dazugehörigen Ideologie nicht mehr wahrgenommen wird oder auch nicht mehr wahrgenommen werden soll. Denn in den Matriarchaten, in matriarchalen Gesellschaften, sind die Geschlechterverhältnisse nicht einfach umgekehrt wie in patriarchalen Gesellschaften, aber sie sind eben so grundsätzlich anders, dass in der Regel Schriftsteller oder Wissenschaftler, die in unserem patriarchalen Wissenschaftsbetrieb erzogen worden sind, damit die größte Mühe haben. Wenn ich es kurz sagen soll, so sind Matriarchate Gesellschaften, in denen alle für eine Gesellschaft wichtigen Ebenen wie die Ökonomie, soziale Muster, Kultur, Geistesleben entscheidend von den Frauen geschaffen, geprägt und getragen werden. Es ist nicht so, dass Frauen in matriarchalen Gesellschaften herrschen. Denn Herrschaft ist eine Angelegenheit für sich und hat mit Matriarchaten nichts zu tun. Wie das zu verstehen ist, werde ich gleich sagen. Wenn wir uns ernsthaft mit matriarchalen Gesellschaften beschäftigen wollen, heißt das, ein geschichtliches Gebiet von ca. 8000 Jahren aufzuarbeiten, zu entdecken, zu erforschen. Wie komme ich zu dieser seltsamen Zahl? Ich möchte es Ihnen erklären. Matriarchale Gesellschaften haben weltweit ihren kulturellen Zusammenhang mit der Entstehung der Ackerbaukultur. Die Ackerbaukultur entstand zu Beginn der Jungsteinzeit 10.000 vor unserer Zeitrechnung. In dieser Epoche, Ackerbau, Gartenbau, Pflanzenzucht sind typische Erfindungen matriarchaler Frauen oder der Frauen der Übergang. Übergangsphasen von Altsteinzeit zu Jungsteinzeit. Das wurde zu einem ökonomischen System entwickelt, dem parallel ein soziales System geht, nämlich das Leben in Matriklans, in matriarchalen Sippenverbänden. Das heißt, es sind Sippen, deren Verwandtschaft ausschließlich in Mutterlinie gezählt wird. Sie leben in großen Sippenhäusern auf einem Sippenland, das sie mit verschiedenen Ackerbaumethoden entwickeln und bearbeiten. Das setzt ein, und zwar nicht auf primitiver, sondern bereits auf hochkultureller städtischer Stufe 9000 vor unserer Zeitrechnung. Die ersten Stadtkulturen überhaupt, die es auf der Erde gegeben hat, im vorderen Orient oder im chinesischen Tiefland, sind klassisch matriarchale Stadtkulturen. Ich will Ihnen ein paar archäologische Zahlen nennen, damit das jetzt nicht so in der Luft hängt, was ich sage. Archäologisch nachgewiesen sind matriarchale Stadtkulturen in Anatolien, Chai-Önü, 9000 vor unserer Zeitrechnung, Nuraybit in Syrien, 9000 vor unserer Zeitrechnung und Jericho in Palästina, ebenfalls 9000 vor unserer Zeitrechnung. Das mittlerweile etwas bekannt gewordene Chatalhü ist vergleichsweise jung. Das ist auch nicht nur eine Stadt, das ist ein Städteverband, 7000 vor unserer Zeitrechnung. Also jungsteinzeitliche Sesshaftigkeit mit Ackerbau tritt bereits in die Geschichte, soweit es archäologisch erfassbar ist, als differenzierte, entwickelte Stadtkultur. Wir dürfen getrost 1000 Jahre Entwicklung noch davor setzen, sodass wir durchaus auf ein Datum kommen, 10.000 vor unserer Zeitrechnung Beginn städtisch entwickelter matriarchaler Ackerbaukultur. Vorher hat sich diese Entwicklung natürlich angebahnt, und zwar seit der mittleren Altsteinzeit. Vermutlich, das sind auch archäologische Dinge, auf die ich mich hier beziehe, ich kann Ihnen die Quellen jetzt nicht alle aufzählen, das ist in meinen Büchern zu finden, vermutlich begann frühes Pflanzerinnentum an den wasserreichen Strömen Ostasiens und Südostasiens, und zwar 60.000 vor unserer Zeitrechnung. Es ist nicht mehr nachprüfbar, ob diese bereits rudimentär anfänglich matriarchal organisiert waren, es liegt aber nahe, dass dort Frauen eine ziemlich zentrale Stellung innehatten. Gut, aber ich will mich bescheiden nicht diese Zahl 60.000 für unsere Zeitrechnung, wie gesagt, dieses Datum der Pflanzerinnenkultur stimmt durchaus, die Gesellschaftsordnung ist kaum noch festzustellen, während bei den archäologischen Funden, die ab 10.000 für unsere Zeitrechnung datieren, gesellschaftliche Ordnung sich durchaus noch manifestieren. So, matriarchale Gesellschaften haben in diesem Zeitraum ab 10.000 für unsere Zeitrechnung sich mit der Ackerbaukultur, also diese Sozialordnung der Ackerbaukulturen war eben matriarchal und wo immer sich Ackerbaukultur ausgebreitet hat, nämlich weltweit in allen uns bekannten Kontinenten, die Ackerbaukultur tragen, hat sich mit ihnen gleichzeitig die matriarchale Gesellschaftsordnung ausgebreitet, sodass wir eine Kulturphase haben, die wirklich für alle Kontinente gilt, die matriarchale Gesellschaftsordnung gewesen ist. Das gilt es zu erforschen, was ich Ihnen hier sage, sind Ergebnisse aus langjähriger Forschung und nicht das, was ich mir so sehr wünsche. Aber wie gesagt, diese Forschungsarbeiten gehen ständig weiter. Ich will Ihnen noch ein Stichdatum geben für das Ende der matriarchalen Epoche, aber nicht der matriarchalen Gesellschaft, denn einige Relikte matriarchaler Gesellschaften gibt es bis heute. Das Ende der allgemeinen Kulturepoche und Beginn frühpatriarchaler Tendenzen haben wir im vorderen Orient, Mittelmeerraum, Europa, das ist ja unser Bereich, so circa von 3000 bis 2000, 1500 vor unserer Zeitrechnung. Also Schnittdatum ist eigentlich 2000 vor unserer Zeitrechnung. Das beginnt im vorderen Orient etwas früher sich zu verwandeln. Auf der kretischen Insel, durch die Insellage hat sich matriarchale, hochentwickelte Kultur länger gehalten, nämlich bis 1600 vor unserer Zeitrechnung. Also können Sie davon ausgehen, dass entwickelte matriarchale Stadtkultur 8000 Jahre eingenommen hat. Wie gesagt, erste patriarchale Tendenzen durchschnittlich 2000 vor unserer Zeitrechnung, mit Beginn schwankend hunderte von Jahren vorher oder später. Diese Entwicklung begann, hat sich ausgebreitet, weiter durchgesetzt und sie währt bis heute. Sie breitet sich heute noch aus, nämlich in den Gebieten, die bis heute noch nicht von patriarchalen Mustern und Denkweisen erfasst waren, setzt sie sich heute rapide durch. Die noch lebenden matriarchalen Gesellschaften heute sind in der Regel fast ausnahmslos vom Untergang bedroht. Also ich kann es Ihnen nochmal vorrechnen, patriarchale Kulturentwicklung um fast 4000 Jahre, das ist ja sehr einfach nachzurechnen, matriarchale städtische Entwicklung 8000 Jahre, davor liegen die immensen Dimensionen der Altsteinzeit, der altsteinzeitlichen Kultur mit ihren verschiedenen Phasen, 100.000 vor unserer Zeitrechnung beginnt, nachweisbar eine durchaus entwickelte religiöse und soziale altsteinzeitliche Kultur, bei der nach neueren Forschungen die Frauen mindestens im sozialen und kultischen Mittelpunkt gestanden haben. Es ist keine Rede davon, dass in der Altsteinzeit eine reine Jäger-Männer-Patriarchatskultur geherrscht hat. Patriarchat ist sehr spät aufgekommen, ist in der Altsteinzeit so gut wie nicht vorhanden. Wir haben in der Altsteinzeit weder matriarchale noch patriarchale Muster. Wir haben noch gar keine genealogischen Gesellschaften, sondern Gruppengesellschaften mit je zwei Geschlechter, Gruppen und auch zwei Welten der beiden Geschlechter. Der Mittelpunkt des sozialen Netzes, der Wohn- und Kulthöhlen, waren aber auch da bereits die Frauen. Also allein diese kurzen Bemerkungen, erlauben Sie mir, dass sie so kurz sind, zeigen uns, dass wir das, was wir so an Geschichtsbild angelernt uns haben oder was uns antrainiert worden ist, wahrscheinlich anhand der Matriarchatsforschung, wenn sie weiter fortschreitet, und das hoffe ich sehr, dass wir das sehr revidieren müssen, verändern müssen. Gut. Es tauchen dabei natürlich die Fragen auf, Patriarchatsentstehung, ihre Entwicklung und Weiterentwicklung patriarchaler Gesellschaften bis heute. Gut, darüber will ich nicht berichten, es tun sich aber genau diese geschichtlichen Dimensionen auf. Und heute haben wir die Situation, dass in einigen wenigen Rückzugsgebieten noch klassisch matriarchale Gesellschaften überlebt haben, die heute bedroht sind von folgenden Faktoren, die sie auch binnen kurzem liquidieren werden. Sie konnten überleben in ihren Rückzugsgebieten, Gebirgen, Wüsten, Waldgebieten, weil Straßenbau und Autofahren oder Flugzeuge bis vor kurzem sie nicht erreichen konnten. Innerhalb von zwei Generationen, der vor uns liegenden Generation, hat sich das geändert. Heute wird bis in den letzten Winkel noch eine Straße gebaut. Der staatliche Zugriff ist überall vorhanden. Das heißt, Staaten, die diese Gebiete für sich reklamieren, weil es dann Bodenschätze oder sonst etwas dort zu holen gibt, lassen kein Völklein, kein Wald und keine Wüste mehr ungeschoren. Sie wollen dieses Land, das sie mit ihren Grenzen sowieso schon beansprucht haben, nun auch technisch benutzen, ausbeuten, und immer sind die Menschen, die dort seit Jahrtausenden wohnen, im Wege. Ich möchte es Ihnen gleich zu Anfang sagen, es ist nicht nur ein weitgehender Kulturniedergang und Kulturzerstörung dieser wenigen überlebenden Gesellschaften heutzutage in Gang, sondern oft stillschweigend und allgemein nicht bekannt an vielen Orten der Welt massiver Genozid, Völkermord. Eines der letzten Beispiele in diesem Zusammenhang, das die Gemüter sehr erregte, war der beinahe oder sich immer noch vollziehende Genozid an den Kurden. Das ist ja in der Presse bekannt geworden. Die Kurden hatten bis vor kurzem noch bäuerlich-matriarchale Strukturen. Die sind natürlich durch die letzten 60 Jahre ständige Verfolgung des Zerrissenwerdens zwischen fünf Staaten, des Nicht-Wohnen-Dürfens in ihrem Gebiet, einschließlich Bombenhagel und was so alles fällig war, ist von der matriarchalen Kultur der Kurden vermutlich nicht mehr viel übrig geblieben. Also es ist ein Beispiel, das an die Öffentlichkeit kam, wie es diesen Völkern heutzutage geht. Ein anderes Beispiel weiß ich nicht nur durch theoretische Studien, sondern durch Menschen aus diesen Völkern. Das ist das Ähnliche mit den Berbervölkern, den Rif-Kabylen in der Kabylei. Das sind bis heute in ihren verborgenen Gebieten matriarchale Völker. Gut, da gehen die Grenzen von Algerien und Marokko hindurch. Wenn sie die Grenzen überschreiten, haben sie schon sich gewisser Vergehen schuldig gemacht. Sie werden bis in den letzten Winkel dort verfolgt, denn sie sollen islamisiert worden sind sie eh schon. Sie sollen dann algerisiert werden, und wie es in Marokko steht, das ist auch eine fragliche Angelegenheit. Auch dort Unterdrückung beiseite schieben, Verfolgung, und wenn sie im Wege sind, wie es diesen Völkern oft geht, schlichte, pure Ausrottung. Warum sind sie denn überall im Wege? Klar, sie leben eine Gesellschaftsordnung, die hat mit den verschiedenartigen patriarchalen Mustern um sie herum nichts zu tun. Sie passen sich nicht an, sie sind nicht assimilierbar, sie haben noch nicht mal es geschafft, einen Nationalstaat um sich herum zu ziehen und ihre Grenzen mit Kriegsgewalt und Waffen zu verteidigen. Damit sind sie natürlich den anderen Tendenzen, die heute in der Welt herrschen, ausgeliefert und werden entsprechend verdrängt, zurückgedrängt und in ihren kulturellen Äußerungen eingeschränkt bis hin zur Zerstörung. Ein weiteres Beispiel, das vielleicht auch bekannt ist, sind die Hopi-Indianer. Auch hier hat es bis vor vielleicht noch eine Generation von uns, durchaus nachvollziehbare matriarchale Muster in dieser Kultur gegeben. Die Hopi-Indianer sehen heute in der nächsten Generation den kompletten Niederbruch ihrer Kultur. Den fassen sie ins Auge, müssen sie leider. Durch die Bedrohung ihrer Reservate, durch Einflüsse, die durch die amerikanische Kultur dorthin kommen, durch die Entfremdung der jungen Generation vom Weg der alten, wissenden Leute. Es ist, wie gesagt, es tut mir leid, dass ich Ihnen gleich am Anfang so Trauriges berichten muss. Es ist nicht so, dass ich sagen könnte, da ist noch eine lebende matriarchale Gesellschaft, dort noch eine. Das sind die heilen Inseln in unserer schwierigen Welt. Diese heilen Inseln gibt es leider nicht. Diese Völker sind in der Regel in Bedrängnis. Und ich denke, wo immer wir es könnten, hätten sie unsere Hilfe und unseren Schutz dringendst nötig. Also das jetzt nur kurz erwähnt, um Ihnen ein bisschen das Spektrum auch der Situation, auch der politischen Situation matriarchaler Gesellschaften heute vor Augen zu führen. Ich möchte jetzt aber zur ausführlicheren Beschreibung auf zwei matriarchale Gesellschaften in Ostasien zurückgreifen. In meinem jetzt erscheinenden zweiten Teil der Matriarchats-Serie beschreibe ich in Einzelheiten die noch lebenden matriarchalen Gesellschaften heute. Wie gesagt, es gibt sie als Rest- und Rückzugskulturen heute noch vereinzelt in allen Kontinenten, vereinzelt. Und ich unterlasse es auch nicht, ihr heutiges, meist schwieriges politisches Schicksal mit zu benennen. Ich möchte etwas ausführlicher sprechen von den Kasi, und also den Kasi, ich habe mal gehört, das sei auch ein Schweizer Wort, Kasi. Aber es heißt, es ist ein Kasi-Wort und heißt zu Deutsch von Frauen geboren und von den Minangkabau auf Sumatra. Die Kasi wohnen in Ostindien in den Assam-Bergen und das Gebiet, das von ihnen bewohnt wird, heißt auch die Kasi-Berge. Die Minangkabau sind ein anderes matriarchales Volk und zwar das größte heute bekannte noch lebende matriarchale Volk. Das Volk umfasst 3 Millionen. Sie leben in West-Sumatra mit Ausstrahlung in sämtliche Städte Sumatras und des umgebenden indonesischen Raumes. Diese beiden Beispiele sind bemerkenswert, denn die Kasi haben bis heute sehr archaisch, klassisch matriarchale Strukturen bewahrt. Darüber erzähle ich Ihnen gleich. Die Minangkabau sind in einer anderen Hinsicht sehr interessant. Sie sind das einzige Volk, das mir heute bekannt ist, die es geschafft haben, sämtliche Patriarchalisierungstendenzen, die so gegen sie ausagiert worden sind, aufzufangen, umzuwenden und praktisch mit matriarchalen Mitteln aufzufangen. Sie sind das einzige matriarchale Volk, das nicht nur seine bäuerlich angestammte Kultur behalten hat, sondern zu gleicher Zeit in den Städten, und zwar den industrialisierten Städten, aktiv tätig ist. Mit angestammten matriarchalen Mustern. Gut. Also diese beiden Beispiele, denke ich, sind vielleicht zum Erzählen recht interessant. Also zuerst zu den Kasi. Ich möchte zuerst etwas erwähnen, was oft als Vorurteil gegenüber diesen Gesellschaften gebracht wird. Ich werde öfter das Wort Stammesgesellschaften brauchen. Ich werde auch genau erklären, was das heißt. Das klingt immer so, als hätten diese Leute weiter nichts als Stämme und trieben sich in Horden herum oder machten in Gruppen ihren Ackerbau, als hätten sie, gut, vielleicht zu Dörfer haben sie es vielleicht gebracht, aber Städte fraglich. Ich möchte Ihnen von vornherein sagen, die Kasi leben in Ihrem Gebiet, in Dörfern und Städten. Sie haben eine Hauptstadt, Sie haben 16 Distrikte, die schön eingeteilt sind in 16 verschiedene Königtümer. Also ein wohlgeordnetes Staatsgebilde, aber ganz nach matriarchalem Muster. Sie werden sicherlich jetzt wissen wollen, wie sieht es denn aus? Es klingt zu patriarchal, Städte und König. Das Gesellschaftsmuster ist aber ein völlig anderes. Ich will es Ihnen gern beschreiben. Grundlegend für diese Gesellschaft, und das, wie gesagt, wird von den Kasi noch so gut wie bis in die Gegenwart beschrieben, ist eben das Leben in Sippengemeinschaften, also in blutsverwandten Gruppen, die relativ groß sind, die auch in relativ großen Häusern wohnen. Die Kasi haben auch schöne große Sippenhäuser, in denen bis zu 80 bis 100 Personen zusammen wohnen. Also eine Sippe, soweit sie nicht noch größer wird, lebt in einem Sippenhaus zusammen. Wird sie größer, werden zusätzliche Sippenhäuser gebaut. Matriarchale Sippen sind verwandt ausschließlich nach der Mutterlinie. Also Verwandtschaft zählt nach den Frauen. Söhne und Töchter, Enkelinnen und Enkel tragen den Clan-Namen der Mutter, der Sippenmutter in diesem Hause. Eine matriarchale Sippe besteht in der Regel aus drei Frauengenerationen, also der Sippenältesten, die auch so etwas wie, das Wort Oberhaupt mag ich nicht sagen, das klingt hierarchisch, so etwas wie die erste untergleichen ihrer Sippe ist. Sie, ihre Töchter und ihre Enkelinnen, ihre Söhne und ihre Enkel und ihre Brüder wohnen in diesem Sippenhaus, denn sie tragen alle denselben Clan-Namen. Sie gelten miteinander als blutsverwandt. In einem solchen Sippenhaus, das Sippenhaus ist eigentlich die kleinste unabhängige politische Einheit in einem matriarchalen Gefüge. Denn ein solches Sippenhaus hat sein eigenes Sippenland. Weder das Sippenhaus noch das Sippenland gehört irgendjemand privat, sondern ist Gemeinschaftseigentum der Sippe. Die Sippenmutter, die Feldfrüchte, das Haus in die Hände bekommt, das Haus verwaltet, und wenn irgendjemand von den Sippenmitgliedern sogar etwas Geld oder andere Güter erwirbt, bekommt sie das alles ausgeliefert, in die Hände gegeben, hat damit nicht die Rolle irgendeiner Patriarchin oder Matriarchin, die darüber nach Willkür verfügen könnte, sondern sie hat ausschließlich die Rolle der Treuhänderin für die Sippe. Sie bekommt das gesamte Eigentum der Sippe in die Hände mit der Auflage, im Leben wie im Tode, was das letzte heißt, erläutere ich gleich, im Leben wie im Tode für die Wohlfahrt aller Sippenmitglieder zu sorgen. Das ist eine Verantwortlichkeit ohne Privatbesitz. Sehr schön sind also Entscheidungsfindungsprozesse in einem Sippenhaus beschrieben worden, und zwar in diesem, über die Minanka-Bau. Ich habe vorhin gesehen, dass Sie an der Tür ein schönes Aushängeplakat haben über den Film Männerherrschaft unbekannt. Das ist der Film über die Minanka-Bau. Ich kenne diesen Film, ich habe ihn selbst in der Akademie, in der ich arbeite. Und dort können Sie genau das, was ich Ihnen erzählte, dann in Bild und Ton sich anschauen. Ich empfehle Ihnen das sehr. Dort ist nämlich, das, was ich jetzt erzähle, ist jetzt ein Beispiel aus diesem Film. Eine der sippenältesten Frauen in Minanka-Bau, bei den Kasi ist es parallel, aber ich habe jetzt dafür kein Nachweisbeispiel. Eine der sippenältesten Frauen in Minanka-Bau, die Vorsteherin eines Sippenhauses ist, eben ihres Sippenhauses, wird gefragt, wie denn in einem solchen Sippenhaus die Entscheidungsfindungsprozesse verlaufen. Und dann sagt sie, ja, wir haben in unserem Sippenhaus in der Mitte eine schöne große Halle. Um die Halle herum liegen die einzelnen Zimmer für die Töchter, für die einzelnen Frauen. Und in dieser Halle findet in der Regel das Gemeinschaftsleben der Sippe statt. Sie versammeln sich dort, sie bereden alles, sie diskutieren alles. Und sie sagt, ja, wenn wir eine Entscheidung treffen, also über unser Land oder auch etwas über den Handel oder was immer, oder über kultische Angelegenheiten, die liegen nicht in der Entscheidung, das sind Traditionen, was immer geschehen soll, dann sagt sie, dann setzen sich erst die Frauen zusammen und diskutieren gemeinsam so lange, bis sie einstimmig etwas geschlossen haben, so lange, bis sie wissen, was sie gemeinsam wollen. Das kann manchmal lange dauern, macht aber nichts. Dann, wenn die Frauen fertig sind, setzen sich die Männer zusammen und diskutieren miteinander so lange, bis sie auch zusammen einer Meinung sind. Im dritten Gang setzen sich Frauen und Männer zusammen und diskutieren so lange, bis sie auch eine Meinung gefunden haben. Es kann manchmal, wenn es um wichtige Dinge geht, Tage dauern. Es ist allerdings so, viele Dinge, über die wir herum diskutieren, müssen sie nicht mehr diskutieren, weil sie aus Tradition und Zusammenleben gewachsen sind und selbstverständlich sind. Wenn sie aber diskutieren, wird so diskutiert. Dann wurde diese sippenälteste Frau gefragt, was denn passiert, wenn sich die Sippenmitglieder nicht einig werden. Und da sagte sie dann lächelnd, wenn sie sich nicht einig werden, dann entscheide ich. Also sie ist so etwas wie im Falle, wenn die anderen sich nicht einigen, wie das Zünglein an der Waage. Und sie wurde dann gefragt, ob ihre Entscheidung dann angenommen wird, und dann lächelte sie wieder und sagte ja. Es handelt sich hier um, warum ihre Entscheidung am Schluss angenommen wird und so eine hohe Akzeptanz hat in der Sippe, liegt daran, dass ihre Entscheidung nicht als einsamer Befehl oder einsamer Rat am Anfang von der Spitze nach von oben nach unten kommt, sondern dass der Entscheidungsfindungsprozess im Gespräch, in der Diskussion von allen Sippenmitgliedern mitgetragen worden ist, sodass, wenn sie am Ende etwas entscheidet, weil die anderen nicht einig geworden sind, das dann auch allgemein angenommen wird. Soweit das kurz beschriebene Leben in einem Sippenhaus. Es ist bei den Kasi gleichermaßen so, in Ankerbau genauso. Jetzt, sehr interessant ist in matriarchalen Gesellschaften die Situation, es gibt an einem bestimmten, also hier, bis hierher kann ich ja nicht von einer verschiedenen Situation der Geschlechter sprechen, obwohl immer die Sippenmutter als die Namensgeberin, auch die Lebensgeberin der Sippe, als älteste Frau, die das geachtetste Mitglied ist. Sehr interessant wird die Situation dann bei der Heiratspolitik matriarchaler Gesellschaften. Das ist, wie gesagt, auch noch gegenwärtig. Die Töchter bleiben in der Regel, Frauen bleiben in der Regel in dem angestammten Sippenhaus wohnen. Also die weiblichen Mitglieder einer matriarchalen Sippe, so sagen außenstehende Beobachter, hängen zusammen, kleben zusammen wie Pech und Schwefel. Das heißt, die Frauensolidarität in diesen Sippenhäusern ist keine hergeschworene und heraufbeschwörte, sondern eine naturgegeben gewachsene durch drei Generationen Frauen, die in diesem Sippenhaus miteinander leben. Töchter ziehen nie aus dem Mutterhaus weg, sondern sie haben ja dort sehr bald mitverantwortliche Aufgaben für Sippenhaus und Sippenland. Etwas anders ist die Situation für junge Männer. Denn zum Heiraten ziehen nicht die jungen Frauen weg, sondern die jungen Männer. In patriarchalen Gesellschaften ist es ja anders. Da gibt es patrilineare Sippen, in die Frauen woanders hergeholt werden und dann als Fremde in diesen Sippen leben. In matriarchalen Gesellschaften ziehen die jungen Männer in der Regel zum Heiraten woanders hin, aber, und erschrecken Sie nicht, sie müssen nicht weit ziehen, noch nicht mal bis ins nächste Dorf, sondern sie ziehen nur ins nächste Sippenhaus im selben Dorf, was vielleicht beim Dorfplatz genau gegenüber liegt. Die klassische Form der matriarchalen Heiratspolitik ist nämlich die der Wechselheirat zwischen je zwei Sippen im selben Dorf. Und zwar ist das keine Einzelheirat, sondern eine Gruppenheirat. Das sieht folgendermaßen aus. Stellen Sie sich ein Sippenhaus A vor, ein Sippenhaus B. Zu gegebener Zeit, wenn die jungen Leute heiratsfähig sind, werden die jungen Männer im Sippenhaus A von ihrem mütterlichen Onkel hinüberbegleitet zum Sippenhaus B und dort mit den jungen Frauen im Sippenhaus B vermählt. Die jungen Männer vom Sippenhaus B umgekehrt werden mit den jungen Frauen vom Sippenhaus A vermählt. Wechselheirat zwischen zwei Sippenhäusern. Und zwar geht das, wie gesagt, nicht als individuelle Ehe, sondern als Gemeinschaftsehe. Die jeweils ältesten Mitglieder dieser Schwesterngruppe Sippenhaus A oder Brüdergruppe im Sippenhaus B, die jeweils ältesten Mitglieder, die älteste Schwester hier, der älteste Bruder dieser Brüdergruppe hier, vollziehen eine Stellvertreterhochzeit, nach der praktisch dann alle Frauen in dem Sippenhaus A mit den Männern im Sippenhaus B vermählt sind. Die Ausübung dieses Sippenkontraktes zwischen, also es ist ja dieser, es ist ein Ehekontrakt zwischen zwei Sippenhäusern, das hat mit Individualehe nichts zu tun, sondern mit Heiratspolitik zwischen Sippen. Die Ausübung hat folgende klassische Form, die bei den Kasi noch vorkommt und die dann bei manchen anderen matriarchalen Gesellschaften viele andere Varianten kennt. Die Eheform ist, wird von den Forschern oft Besuchsehe genannt, das heißt, die jungen Männer haben eigentlich die als Gattin dann, also sagen wir die jungen Männer vom Sippenhaus A, die ihre Gattin im Sippenhaus B haben, haben in dem Haus ihrer Gattin eigentlich kein Wohnrecht. Wenn sie dorthin gehen, sind sie so etwas wie Gäste, die freundlich aufgenommen werden, aber nur eine Nacht da bleiben können und am Morgen vor dem Frühstück bitte schön wieder zu verschwinden haben. Diese Ehe beschränkt sich auf die Nächte. Es wird noch nicht mal im Haus der Gattin gegessen, denn wo einer nicht arbeitet, das soll er auch nicht essen. Essen, Frühstück machen kann im Sippenhaus der Mutter, denn dort arbeitet er, oder? Ein Ethnologe hat das sehr schön beschrieben, das sieht dann so aus, also am Abend, in der Abenddämmerung, nachdem eigentlich das Dorf zur Ruhe gegangen ist, entsteht ein lebhaftes Hin- und Hergehen auf dem Dorfplatz. Denn die jungen Männer vom Sippenhaus A wandern zum Sippenhaus B, die jungen Männer vom Sippenhaus B zum Sippenhaus A, die Jugend, männliche Jugend zwischen Sippenhaus C und D dasselbe und zwischen anderen zugeordneten Sippenhäusern ebenso. Sternförmig kreuzen sie den Dorfplatz und verschwinden im jeweils gegenüberliegenden Sippenhaus. Im Morgengrauen eine ähnliche Situation. Wieder wird es lebhaft auf dem Dorfplatz sternförmig kreuzen, Männer ihren Weg und kehren nach Hause zurück. Nach Hause ins Sippenhaus der Mutter. Die Besuchsehe hat stattgefunden. Beim Frühstück dürfen sie sich nicht mehr blicken lassen. Das verstößt gegen den Ehrenkodex, wie gesagt. Keiner ist da, wo er nicht arbeitet. Und arbeiten tun die jungen Männer ja auf dem Gemeinschaftsland des eigenen Clans, aber nicht dem ihrer Gattinnen. Das kann dann manchmal zu solchen Gesellschaftsspielen führen, wie wenn sich dann einer verspätet hat bei der Gattin und wird von den heimkehrenden Brüdern, also die dann heimkehren, sind ja die Brüder der Schwester, die Schwestern, die die Gattinnen von den anderen sind, wenn der erwischt wird, dann setzt es manchmal Prügel. Aber wehe, einer von denen, die dann geprügelt haben, verspätet sich dann umgekehrt im anderen Sippenhaus, dann rächen sich die dafür. Die kennen sich ja untereinander. Es sind ja von der Verwandtschaft her gesehen ständig Cousins ersten Grades. Die kennen sich. Also so sehen die Fremden, muss ein junger matriarchaler Mann, der heiratet, nicht wandern. Das nennt sich in der Forschung Besuchsehe. Und wie gesagt, Gruppenehe als Wechselheirat zwischen zwei Sippen. Das ist jetzt, dieses Arrangement hat jetzt nicht so sehr etwas zu tun mit, wie soll ich sagen, individuellen Liebesangelegenheiten, die kommen außerhalb als Romanzen noch vor, sondern das hat etwas damit zu tun, Sippenhäuser, die eigentlich als kleine autarke Einheiten leben, miteinander zu vernetzen, zu versippen, zu verschwägern, sodass im Endeffekt ein matriarchales Dorf in einem matriarchalen Dorf oder in einer matriarchalen Stadt ist jede Person mit jeder anderen Person auf komplizierten Weg versippt und verschwägert und verwandt. Denn zwischen den querliegenden Sippenhäusern gibt es dann auch noch Unterheiratsregeln, aber das will ich Ihnen nicht noch schildern, sonst wird es sehr kompliziert. Das führt zu dem Phänomen, dass matriarchale Gesellschaften reine Verwandtschaftsgesellschaften sind. Also alle Leute, die in einem matriarchalen Dorf wohnen oder einer Stadt, die circa bis 3000 Einwohner umfasst in der Regel, sind miteinander verwandt, wissen das, erkennen das an und haben auch in dieser Hinsicht sehr enge Bindungen aneinander. Also Gemeinschaftsgefühle, Verwandtschaftsbindungen sind wesentlich, denn sie sind tragend für diese ganzen Gesellschaften. Alle Entscheidungsprozesse, politischen Überlegungen, kultischen Angelegenheiten verlaufen entlang der Verwandtschaftslinien. Stellen Sie sich vor, ein Kind in einem matriarchalen Dorf oder in einer matriarchalen kleinen Stadt von 3000 Einwohnern lernt in seiner Kindheit ungefähr 3000 Verwandtschaftsnamen, weil es jedes Individuum in dieser Stadt genau kennen muss und genau weiß, durch welche Verwandtschaftslinie und welche Ecke es wie mit dem oder der verwandt ist. Das dient aber nicht der Intelligenzübung matriarchaler Knaben und Mädchen, sondern das hat damit zu tun, dass jedes Individuum in einer matriarchalen Gesellschaft genau weiß, wem es anhand von Verwandtschaftsgraden welche Hilfeleistung schuldet und welche Hilfe es bekommt. Das ist genau gegliedert. Also näher Verwandte sehen sich andere gegenseitige Dienstleistungen schuldig, geben Hilfe und empfangen Hilfe als weiter weg Verwandte. Aber dieses ganze Dorf oder eine ganze Stadt ist im Grunde vernetzt miteinander durch ein kompliziertes System von Austausch von Dienstleistungen, Gütern und allem, was zum, wie gesagt, ökonomischen und sozialen und menschlichen Wohlbefinden dazugehört. Das ist das Gefüge einer matriarchalen Gesellschaft. Soweit ich sie jetzt beschrieben habe, können Sie sich leicht vorstellen, dass in einer solchen Gesellschaft, ich nenne sie immer horizontale Gesellschaften, denn die kennen keine Hierarchie. Hierarchie heißt ja, dass bestimmte Gruppen andere Gruppen abspalten, unterdrücken und ausgrenzen. Während diese Gesellschaften sind integrierende Gesellschaften. Es wird wirklich jede Person, die durch dieses komplizierte Heiratssystem integriert, es fällt niemand heraus. Deswegen ist in matriarchalen Gesellschaften trotz verschiedener Vorstellungswelten und Bilder für das weibliche und das männliche Geschlecht ist im sozialen Leben kein Antagonismus entstanden, wie er zwischen Frauen und Männern in patriarchalen Gesellschaften üblich ist. Denn ob Frau oder Mann, sie sind in dieses ganze Netz von Hilfsleistungen, ein Hilfssystem, ich nenne es immer das Netz von Geben und Nehmen, ein sehr komplexes, wechselseitiges Gefüge eingebunden. Das geht den Alten und Jungen so, den Frauen und den Männern so, sodass mal ein Forscher über matriarchale Gesellschaften gesagt hat, das ist auch immer wieder bestätigt worden, naja, bei diesem System kennen Sie keine Waisen und keine Witwen und keine Obdachlosen und keine weggeschobenen Alten, das gibt es nicht. Es ist sogar so, dass bei diesem System der Gruppenehe sollte vielleicht eine Frau nicht so schön geraten sein oder ein Mann vielleicht etwas ungeschickt, sie deswegen auch nicht ausgeschlossen werden, sondern in dem ganzen Verband auch vom Empfangen und Geben von Liebe oder auch Kinder haben können, eingeschlossen sind. Keine oder keiner so hässlich oder vielleicht ungeschickt oder unliebenswürdig sie oder er erscheinen mag, ist ausgeschlossen. Sie finden alle ihren Ort. Noch eine kurze Zusatzbeschreibung zum System der Gruppenehe, dass Sie sich bitte nicht als Gruppenorgie vorstellen möchten, sondern es gibt hier auch ziemlich feste, wohlgedachte Regeln im Wechselspiel der Begegnungen. Das möchte ich Ihnen kurz beschreiben. Auch wie gesagt, diese Regelhaftigkeit ist immer sehr erstaunlich in diesen Gesellschaften. Es geht folgendermaßen. Also die älteste Schwester, wenn sie vermählt ist, in der Stellvertreterhochzeit mit dem ältesten Bruder der Brüdergruppe aus dem anderen Sippenhaus, hat damit Anrecht zuallererst auf den ältesten Bruder und alle anderen Brüder auch als ihre Helfergatten. Der erste heißt Gatte, die anderen heißen Helfergatten. Umgekehrt genauso, der älteste Bruder wird immer die älteste Schwester im anderen Sippenhaus als die Gattin bezeichnen, die anderen als die jüngeren Gattinnen, nicht Helfergattinnen, den Begriff haben sie nicht. Die Helfergatten sind die Männer, die helfen den Frauen in matriarchalen Gesellschaften. Es geht jetzt genau nach dem, das Regelwerk, was wir hier haben bei den Begegnungen, geht nach dem Prinzip des Alters. Sollte zum Beispiel der älteste Bruder der Gattengruppe nicht anwesend sein, weil er mit Haustieren auf die Weiden geht oder weil er mit irgendwelchen Handelsgeschäften beschäftigt ist oder irgendwo waldrodet oder vielleicht auf einer nebensächlichen, aber interessanten Jagd ist, sollte er nicht da sein, so ist der nächste Gatte dann der zweitjüngste Bruder für die älteste Schwester. Ist der auch nicht da, ist der dritte an der Reihe. Ist der auch nicht da, ist der vierte an der Reihe. Größer sind die Gruppen meistens nicht. Bei den Schwestern ist es genauso. Wenn die älteste Schwester da ist, kann der älteste Bruder nicht eine jüngere Schwester als Gattin in der Nacht besuchen, sondern nur, wenn sie nicht da sein sollte, indem sie eben zum Markt geht, ihre Feldfrüchte verkauft, dann kann er die zweitjüngere Schwester besuchen, ist diese auch nicht da, dann die drittjüngere und so weiter. Es geht genau nach dem Prinzip der Anciennität. Sind natürlich beide Ältesten nicht da, kommen dann die Zweiten, die Dritten und die Vierten an die Reihe. Sollte einmal der Fall eintreten, das ist auch berichtet von diesen Gesellschaften, dass vielleicht der zweitjüngste Bruder bei der ersten Gattin weilt und der älteste Bruder kommt zurück, überraschend früh, und will zum Sippenhaus hinüberwandern und seine Gattin besuchen, da haben sie sehr dezente Zeichen. Er findet dann wahrscheinlich einen Stock vor der Tür und weiß, aha, sein Bruder weilt, Bei der Gattin dann zieht er sich stillschweigend zurück. Also Szenen von Zorn oder Eifersucht und dergleichen sind von matriarchalen Gesellschaften nicht überliefert. Und es gibt ja genügend Möglichkeiten, Gattinnen und Gatten zu begegnen. Ich wurde oft gefragt, ob dieses System nicht persönliche, spontane Liebesregungen weitgehend ausschließt. Es scheint alles so geregelt. Ich möchte zu Ihrer Beruhigung dazu sagen, dieses Heiratssystem, was ja durchaus sehr viel Spielraum lässt, ist nicht das Einzige, wie matriarchale Liebesdinge sich ausdrücken, sondern dieses Heiratssystem ist zu verstehen, nicht so sehr als ein individuelles oder gemeinschaftliches Gefühlsnetz, sondern als ein Netz der gegenseitigen Verpflichtungen zwischen zwei Sippen, die von zwei Gruppen junger Menschen eingelöst werden. Und auf diese Weise geht ja das Leben der Sippen geordnet weiter. Diese Sippen sind auch oft in schwierigen Situationen eng miteinander verbunden. Es besteht aber für keinen junge matriarchale Frau oder einen matriarchalen Mann irgendeine Beschränkung für Romanzen außerhalb dieses Sippenheiratskontrakts. Also sollte sie zum Beispiel mit ihren Tragekörben, mit ihren Feldfrüchten unterwegs sein auf dem Markt und sollte sie dann irgendeinem anderen jungen Mann aus irgendeinem anderen Dorf, der seine Schafe weidet, begegnen, so kann sie ihm durchaus Liebesstrophen zusingen und er kann Liebeswechselstrophen zurücksingen. Meistens geschieht die Werbung nämlich im Gesang, in Liebeswechselstrophen. Und sie können sich durchaus so stell dich ein und Rendezvous treffen, wie sie möchten. Die können Tage dauern, die können Wochen dauern, können auch Monate dauern. Sie können auch mehrere Romanzen haben. Das ist ihnen und ihren Gefühlen freigestellt. Es gibt nur eine Regel, was sie nicht dürfen. Sie dürfen nicht eine romantische Liebschaft in den Sippenkontrakt einführen. Denn wer Gatte und Gattin ist, das ist schon von Geburt an festgelegt. Es ist auch nicht nötig, das einzuführen, denn die Personen, denen sie da begegnen, in freiem Feld und freier Flur, haben ja ihrerseits ihre Sippenhäuser und ihren Heiratskontrakt und sind eingebettet wiederum in ihr System von Sippen, Heirat und Sicherheit. Gut, noch ein paar Bemerkungen zur Quasi-Gesellschaft, weil ich vorhin die Könige erwähnt habe. Wie wird man denn König in einer matriarchalen Gesellschaft? Das ist keine sehr besondere Rolle, dort König oder Häuptling zu sein, sondern das ist lediglich eine Assistentenrolle, eine Delegiertenaufgabe, die den Verantwortlichen, meist sehr hochgeschätzten Sippenmüttern dient, sie unterstützt. Matriarchale Sippenmütter nehmen in der Regel die Aufgaben im kleinen Kosmos des Sippenhauses wahr. Es gibt aber noch Aufgaben der Kommunikation nach außen, sei es mit anderen Dörfern, mit anderen Distrikten, mit anderen Städten oder sogar mit Fremden, so wie so dahergelaufene Ethnologen, die so viele dumme Fragen stellen und so. Und diese Kommunikation nach außen wird in der Regel Männern übertragen. Und zwar wird oft in einer Sippe ein Mann gewählt als ein würdevoller Vertreter der ganzen Sippe, der diese Kommunikationsaufgaben nach außen übernimmt. Sehr schöne Beispiele werden Sie auch in dem Film sehen können, Männerherrschaft unbekannt, gibt es bei den Linangkabau. Über das Aussehen und das Verhalten eines solchen Mannes, der von der Sippe gewählt wird als Vertreter der Sippe nach außen. In der Regel ist dieser Mann der Sohn oder der Neffe der ältesten Frau der Sippenmutter. Der wird Sippenvertreter, sprich Häuptling oder, falls es dann um einen Dorfvertreter sich handelt, sprich Dorfhäuptling oder Dorfkönig. Also das Wort König sagt nicht mehr, als dass er sowas ist wie der Vertreter des Dorfes nach außen. Die Männer treten sehr würdevoll auf, sie tragen auch Abzeichen ihrer Würde und sie sagen sehr deutlich, als sie auch befragt wurden, sie ziehen ihre Würde jetzt nicht einfach aus der Rolle, die ihr Ego stärkt, sondern sie sagen, unsere Würde ziehen wir daraus, dass wir die gesamte Sippe unserer Mütter und Schwester vertreten dürfen. Also Würde und Macht wird nicht an Selbstherrlichkeit gebunden, sondern an die verantwortungsvolle Vertretung des ganzen Clans. Bei den Kasi heißen diese Vertreter Siem und das Wort Siem wird mit König oder Häuptling übersetzt. Ja, um ihre Pflichten auszuüben, die Kommunikation aufrechtzuerhalten oder auch große Feste, bei großen Festen den Part der Männer zu organisieren, müssen sie einige Aufwendungen aufbringen. Das Eigentümliche ist aber, dass kein matriarchaler Häuptling, König oder sonst wie Sippenvertreter irgendwelche besonderen Privilegien bekommt oder Tribute erheben darf. Typisch für patriarchales Königtum ist, dass sie Tribut erheben, also Leute unterdrücken, Teile ihrer Arbeit nehmen und dadurch sich bereichern und Macht ausüben. Ein matriarchaler König kann und darf das nicht, ihm gehört ja gar nichts. Alles Eigentum ist Sippeneigentum. Wenn er nun aber besondere Aufgaben erfüllen muss, die vielleicht auch etwas kosten, bekommt er zum Beispiel bei den Kasi ein Stückchen Land extra zugewiesen, das er selbst bearbeiten muss. Und von dem, was er da erwirtschaftet, kann er dann seine Missionen, wo er herumreist oder die Feste, die er ausrichtet, bitteschön auch selbst finanzieren. Und sicher in dieser Sippe ein mächtiger Siem gewählt, also das Dorf ist dafür, dass diese Sippe unbedingt den Siem stellen muss, den König. Die Sippe ist geschmeichelt, ist eine große Ehre. Das heißt aber, dieser Siem oder König muss jetzt für das ganze Dorf großartige Feste organisieren, möglichst aus dem Sippenschatz Ziegenschlachten und Hähne oder Feldfrüchte herbeibringen und wirklich praktisch das ganze Dorf freihalten. Dabei wird der etwas angewachsene Reichtum dieser Sippe in der Regel sinken. Und ist er dann stark gesunken, wird die andere wohlhabende Sippe angesprochen, ob sie nicht den Siem stellt. So geht das reihum. Es ist eine geschickte Methode, auch